Herzlich willkommen zu Dein Bauchgefühl meets Mami Empowerment.
Der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und deine Mutterschaft und alles darüber hinaus.
Ich bin Sarah, zweifach Mama, studierte Grundschullehrerin, artgerecht Coach und Geburtsmentorin.
Und ich bin Cindy, dreifach Mama, Kindheitspädagogin, Stillberaterin, Geburtsmentorin und vieles mehr. Und zusammen sind wir
deine Freundin im Ohr und begleiten dich durch deine guten und schlechten Zeiten in deiner Mutterschaft mit unserer Expertise.
Denn wir wollen, dass dein Kind glücklich, geborgen und gesund aufwachsen kann. Herzlich willkommen, wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute haben wir eine Gästin da und zwar die Lisa. Lisa, stell dich kurz selbst vor. Wer bist du, was machst du?
Ja, hallo, ich bin Lisa Berghäuser und bei mir geht es auch um das Thema Geburt. Und ja, ich bin Geburtshüterin und Plazenta-Expertin und dieses Plazenta-Wissen ist eins meiner Herzensthemen.
Und es ist so wichtig, weil ich habe ja, also Sarah hat ja einen eigenen Podcast, ich habe auch einen eigenen Podcast mit schon fast 100 Folgen und ich hatte noch nie jemanden, mit dem ich über die Plazenta sprechen konnte. Deswegen freue ich mich so sehr, Lisa, dass du dir die Zeit genommen hast, weil Sarah und mir war das total wichtig, weil die Plazenta, habe ich das Gefühl, echt noch so ein völlig unterbewertetes Thema ist. Wie lange befasst du dich schon damit?
Das mit dem Plazenta-Wissen so extrem, würde ich sagen, seit 2,5 Jahren und habe da auch eine Fortbildung gemacht, verschiedene Fortbildungen tatsächlich gemacht und bin da auch sehr immer wieder im Austausch mit anderen auch. Es gibt jetzt auch ja immer wieder ein bisschen mehr Literatur, also sie kommt immer mehr in unser Gedächtnis zurück. Also für mich ist sie wirklich so Teil dieses Urwissens, was wichtig für uns ist und auch wirklich für uns Frauen auch sehr, sehr wichtig ist. Und die Plazenta ist da für mich ein ganz bedeutender Faktor. Und mir kam eben, als du das so kurz eingeleitet hast, so wirklich dieses, sie wird sehr stiefkindlich behandelt. Sie ist das Stiefkind.
Ja, weil ich bin Mama von 3 Kindern. Also ich habe 3 Geburten erlebt, Lisa. Und ich kann mich erinnern, bei meiner ersten, also A, wusste ich nicht mal, dass die Geburt nicht beendet ist, bevor die Plazenta nicht geboren ist, weil ich finde, das wird so richtig unter den Teppich gekehrt, auch in klassischen Geburtsvorbereitungskursen. Das ist den allermeisten Frauen gar nicht bewusst. Die haben dann ihr Baby und alles, was danach kommt, ist egal. Ja, ich begleite Frauen seit 2018, bereite ich die auf Geburten vor und auch durch die Ausbildung ist mir selber das erstmal bewusst geworden. Und also das ist so das Erste, man weiß gar nicht, dass die da noch kommt, ja. Und das Zweite ist so, dass sie dann von ganz vielen Menschen, weil sie halt nicht aufgeklärt sind, einfach als Müll betrachtet wird. Müll, wenn die Hebamme schon fragt, was wollen sie damit machen, das ist ja schon cool, ne? Also wenn die Hebamme das überhaupt fragt, aber die allermeisten sagen ja, was soll ich damit machen? Weg, will ich nicht sehen, ne? Und das, was ich in den Kursen immer in den letzten Jahren gesagt habe, ich habe natürlich aufgeklärt, war, egal, auch wenn du nichts damit machen möchtest, nimm dir bitte eine Minute Zeit, sie anzuschauen und kurz dankbar zu sein. Weil das ist ja kein Müll, ja? Klar, sie wird nicht mehr gebraucht, aber das ist ja ein Organ, was der Körper extra schafft, um das Baby zu versorgen. Und wir werden noch über viele Dinge reden, die du gleich sagst, wofür das noch gut ist und warum so wichtig, also nach der Geburt die Plazenta auch. Aber ich finde, das allein schon ist ja so ein krasser Fakt, ja, dass unser Körper ein neues Organ produziert, was unser Baby versorgt, ohne dass unser Baby nicht leben könnte. Und dann wird es einfach nach der Geburt, nachdem es nicht mehr gebraucht wird, als Müll behandelt.
Ja, also in der Medizin spricht man ja vom Plazenta-Management und dieses Plazenta-Management ist tatsächlich sehr schlecht und für mich selber auch oft sehr erschreckend, wie wenig Wissen es auch wirklich von einem Fachpersonal wirklich gibt. Also da bin ich auch wirklich schon, zum Beispiel das Thema Lotusgeburt gehört auch dazu, wo die Plazenta am Baby dranbleibt, da können wir nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Und da bin ich tatsächlich auch schon dazu gefragt worden, wie das denn funktioniert, also bleibt das dann, wie gehst du denn auf Toilette, bin ich dann gefragt worden. Ich so, wie gehe ich auf Toilette, das war für mich völlig unverständlich, diese Frage, so wie sonst auch. Also ich habe dann halt das Baby dabei und dann hat die Plazenta im Beutel. Ach so, und dann dachte wirklich, und diese Person war wirklich aus dem Geburtsbereich, dachte dann, ist die halt in mir drinne bleibt. Und das ist dann die Lotusgeburt. Also dann laufe ich halt mit der Nabelschnur unten rum. Also ganz spannend, wirklich. Also da sind auch ganz, ganz, also wirklich nicht nur Fehlwissen, sondern auch wirklich Unwissen. Also das ist, ich bin da auch immer ganz erstaunt. Und ich glaube, das war, wo vielen noch das vielleicht eher noch so im Kopf haben, ist so diese Nachgeburt. Also theoretisch könnten wir sie auch Nachgeburt nennen, die Plazenta. Sie hat verschiedene Begriffe, Plazenta, Mutterkuchen, Nachgeburt. Und die kennen wir, glaube ich, eher immer noch so. Und da ist es aber ja auch ganz, ganz wichtig. Also wenn man so in die Zucht geht, ich habe auch mal viel mit Tieren zu tun, mit Hunden, mit Pferden. Und generell in der Veterinärmedizin ist die Plazenta ganz, ganz wichtig, dass die erst geboren wird. Und die Nachgeburt muss erst da sein. Und wie sieht die Nachgeburt aus? Und ganz, ganz spannend. Und bei uns ist das eben nicht so. Also ja, das wundert mich auch immer sehr.
Naja, es ist schon so, dass gerade im Klinikkontext Druck gemacht wird. Also die wissen dann schon, dass die raus muss, ne? Und dass das dann wichtig ist. Und da wird dann halt auch gemanagt, so wie du sagst, ne? Da forciert man dann halt auch die Geburt der Plazenta oder die Nachgeburt, aber ohne, dass die Frauen wirklich wissen, warum man das, also, weil wenn du nicht vorbereitet bist, Lisa, dann denkst du ja, okay, die machen jetzt hier Stress, das muss irgendwie raus, das ist irgendwie gefährlich für mich, wenn das noch in mir drin ist, ja, und, aber, ja, es ist wirklich erstaunlich, weil guck mal, ich habe mein erstes Kind mit 34 bekommen, ja, wo man denkt, ja, ich war eine gestandene Frau, ich habe mitten im Berufsleben gestanden, ich hatte eine Führungsposition, ich hatte Freundinnen, die schon Kinder bekommen hatten, ich war an einem klassischen Geburtsvorbereitungskurs, aber ich habe nichts gewusst darüber, gar nichts.
Erschreckend. Ja, und tatsächlich ist es ja so, genau, die Plazenta, die muss geboren werden und viele wissen auch einfach nicht, dass es dann nochmal Nachwehen dafür gibt. Also viele sind wirklich erschreckt, wieder kommt jetzt noch was. Wieder kommen nochmal Wehen. Also ja. Da kommt noch mal was. Tatsächlich wird von diesem Prozess, wenn diese, ich sage es mal, diese goldene Stunde nach der Geburt optimal verläuft, das Baby nackig auf der nackigen Mama liegt und diese ganzen hormonellen Prozesse vonstatten gehen, merkt die Mama tatsächlich relativ wenig von diesem Prozess. Und eigentlich gleitet die Plazenta von sich aus dann auch ganz entspannt raus, weil genau das sollte eigentlich im besten Fall so funktionieren, weil wirklich die Plazenta, also dieses Hormonorchester unseres Körpers, was Geburt ist, in meinen Augen, so fühlt es sich an, spielt einfach eine unglaublich schöne Sinfonie. Und wenn da nichts gestört wird, also ich finde, so kann man das sich auch wirklich vorstellen. Also wenn jetzt die Geige vom Hocker geschubst wird, ist das Lied halt einfach anders. Und die anderen müssen es irgendwie kompensieren. Und wenn wir unseren Körper das machen lassen, dann sind halt einfach wirklich diese hormonellen Prozesse einfach unglaublich toll, wie die das regeln und wie die der Plazenta dann wirklich sagen, jetzt lässt du los. Und dann lässt sie los. Und dann wird sie, das ist ja ungefähr Frühstücksteller groß und genauso eine große Wunde hinterlässt sie auch in unserer Gebärmutter, also in unserem Körper. Und über diese ganze Fläche, das dauert halt einfach. Also auch dieser Stress und dieser Druck, der gemacht wird, ja, die muss geboren werden, aber das wird sie auch im Normalfall, wenn man unseren Körper und dieses Hormonorchester einfach seine Arbeit machen lässt. Und diese ganze große Fläche, Frühstücksteller große Fläche, die angewachsen ist, das muss sich doch auch einfach erstmal lösen. Und sie bekommt dieses Signal, die Plazenta, durch bestimmte Prozesse, die zum Beispiel durch das Bonding, durch das Stillen, also durch wirklich Hormone, dann einfach in Gang gesetzt werden und dann lässt die los. Stückchen für Stückchen für Stückchen für Stückchen und dann gleitet sie raus. Und das macht die auch von ganz alleine, denn sie hat ihre Aufgabe erfüllt.
Ja, ich habe davon mal gehört. Lisa, dass sich das Plazenta-Abstoßungsreflex nennt. Also, dass der Körper sozusagen versteht, okay, es wird nicht mehr gebraucht, weil das Baby ist jetzt draußen, das wird draußen mit der Brust versorgt. Und so wie du sagst, ich meine, bis zu der Sekunde, wo das Baby drin war, war es die Aufgabe der Plazenta, bombenfest zu sein, ja. Und dann in der nächsten Minute soll das Ding sich schon abgelöst haben und wieder raus sein. Das ist ja völlig hirnrissig, ja. Und was ich auch so interessant finde, ich weiß nicht, wie weit du dich damit befasst hast, ist ja, dass es in verschiedenen Klinikkontexten da verschiedene Richtlinien gibt. Ja, es gibt Krankenhäuser, die sagen so, ja, nach 30 Minuten muss die geboren sein. Und dann kenne ich Krankenhäuser, die sagen, bei uns, also sie haben 2 Stunden Zeit, was ja schon mal auch ein riesiger Unterschied ist. Und dann wiederum gibt es auch noch andere Geburtskontexte, wo es einfach eher gar kein Zeitmanagement gibt, ja, wo sie einfach kommen kann, wann sie kommen kann. Und ich erinnere mich jetzt bei meiner dritten Geburt, das war auch eine Alleingeburt, ich glaube so nach 3 Stunden hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr. Ja. Nach 3 Stunden, das war mitten in der Nacht, dachte ich, ich will jetzt schlafen gehen und dann habe ich selbst das forciert durch eine Positionsänderung, also nichts weiter, einfach nur, ich habe in der Badewanne gelegen und ich wollte raus, ich wollte ins Bett und ich hatte keine Lust mehr und da ist nichts passiert und dann bin ich halt aufgestanden und dann ist sie einfach von alleine gekommen. Ja.
Genau.
Schwerkraft alleine.
Schwerkraft und ganz oft auch wirklich Pipi machen, also volle Blase kann einfach auch daran hindern.
Ja, und es ist ja auch so, weißt du, bei einer Geburt, ich meine, leider wissen wir beide, das wissen nicht alle, aber bei einer Geburt ist es so, dass wir ja wissen, die Rückenlage, die denkbar schlechteste Position, ähnlich wie beim Kopfstand, um das Baby zu gebären. Ja, und dann liegst du natürlich, wenn du es nicht besser weißt, du liegst da, du bondest mit deinem Baby, auch wieder in der Rückenposition. Und es kann schon sein, dass das dann sozusagen nochmal eine Positionsänderung braucht, damit die Plazenta dann geboren wird, ne?
Genau. Ja, du hast auch vorhin, also was schön gesagt, nur dass es ja, sollte ja auch wirklich eigentlich lange am Baby dranhängen. Da möchte ich wirklich nochmal drauf zu sprechen kommen, weil, und das ist mir ganz, ganz wichtig, die Plazenta gehört nicht zur Mutter. Die ist zwar in der Mutter angewachsen, aber im Prinzip gehört sie, nein, nicht im Prinzip, sie gehört zum Baby. Also das Baby, die Nabelschnur, die Plazenta sind ein Kreislauf und auch wirklich ein Blutkreislauf. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, die Plazenta sollte auch im besten Fall, bis sie geboren ist, am Baby dran sein. Denn das hat ja viele verschiedene Vorteile. Also am wichtigsten natürlich wirklich das Auspulsieren. Das heißt, das Auspulsieren der Nabelschnur und der Plazenta, also dass das ganze Blutvolumen, was ins Baby gehört, auch wieder ganz, ganz wichtig. Es gibt kein Nabelschnurblut und es ist auch kein Blut, was irgendwie in der Plazenta bleibt. Das machen auch alle diese hormonellen Prozesse, die während der Geburt einfach in Gang gesetzt werden, dass die Plazenta weiß, ich lasse los. Plazenta Abstoßreflex, wie du es gesagt hast. Also die Plazenta weiß, ich lasse los. Und ich schicke das ganze Blut zurück ins Baby. Denn das war vorher einfach, muss man sich das vorstellen, das ist im Prinzip ein Körper gewesen. Und dieses Teil lässt dann los, weil, wenn wir wieder zur Lotusgeburt kommen, man lässt die Plazenta dran, fällt ja auch die Plazenta von selber, löst sich auch irgendwann von selber wirklich ab. Einfach, weil sie ihre Aufgabe erledigt hat. Und das passiert in der Regel. Ja, also ich habe es tatsächlich noch nicht länger als 4 Tage nach der Geburt erlebt, aber man sagt 4 bis 7 Tage, dass die Plazenta zum Beispiel auch von alleine abfallen würde. Muss man nicht machen, diese Lotusgeburt, nur dass man das auch schon mal gehört hat und dass man auch wirklich einfach weiß, dass diese Prozesse einfach vonstatten gehen, auch von alleine, auch ohne dass etwas abgeschnitten oder durchtrennt wird. Aber dieses Blutvolumen ist einfach ausgesprochen wichtig, weil wenn wir sehr früh abnabeln und da sind wir haben ja immer Leitlinien in der Medizin, die Leitlinien halt auch, ja, naja, sehr unnachgiebig. Also wir haben sofort oder 1,5 oder 3 Minuten. Und 3 Minuten ist dann schon, versteht man schon unter spätem Abnabeln. Und ich meine, 3 Minuten, naja, also es ist ein Drittel des Blutes in der Plazenta vom Baby und in der Nabelschnur. Und das sieht man ja auch, die ist ja richtig, richtig dick und prall gefüllt mit Blut, diese Nabelschnur und dunkelblau-lila. Und wenn die fertig ist und alles rübergelaufen ist ins Baby zurück, weil einfach dann dieses, ich sage jetzt wirklich mal Körperteil des Babys, die Plazenta einfach dann nicht mehr benötigt wird für das weitere physische Leben des Babys, dann ist sie weiß und viel, viel dünner. Also es gibt ja so, ne, Wait for White, das ist wirklich so ein, wo man viel dazu finden kann, wo man wirklich wartet, bis die Nabelschnur dünn und weiß ist. Und das ist ganz, ganz unterschiedlich, wie lange das dauert. Also wenn man sich doch einfach mal Geburtsvideos anschaut, dann wird das manchmal auch wirklich beschrieben, wann sie denn dann wirklich dünn und weiß war und ohne, dass man ein Pulsieren fühlt. Daher kommt das, weil es einfach dieser Blutfluss ist, den man fühlen kann, wie man bei uns einfach den Puls fühlen kann. Dann, ja, also ich hatte jetzt neulich eine, da waren es 93 Minuten. So. Und das ist schon lang. Aber es geht auch, es geht natürlich auch schneller. Also da auch das kann man, wie gesagt, das ist einfach
Das
das.
ist schwierig, ne? Ich habe es auch schon erlebt, dass es bei einer Frau nach 5 Minuten fertig war,
Genau,
ja.
also da muss man wirklich gucken. Ich denke, das hängt auch viel damit zusammen, wie auch einfach die Geburt vorher war. Also wie hat das vorher schon angefangen? Wie lange war einfach dann auch so diese letzte Phase der Geburt? Wenn das da beginnt, das ja auch schon, dass die Plazenta das macht und dass sie sich beginnt zu lösen und dass die beginnt, das ganze Blut zurückzuschicken zum Kind.
Lisa, ich habe eine Frage an dich, weil du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du nicht nur eben Birthkeeperin bist und Geburten begleitest, sondern eigentlich auch im Ursprungsleben Rettungssanitäterin, ist das richtig, oder Assistentin? Also auf jeden Fall aus dem medizinischen Bereich kommst, weil, also ich muss dir das jetzt mal erzählen, weil das ist wirklich so unglaublich und es wird uns Geburtshüterin, Birthkeeperin, ja oft vorgeworfen, dass uns die medizinische Ausbildung fehlt. Ja, wir sind ja nun mal keine Hebammen, sondern einfach nur wissende Frauen, haben uns das angeeignet. Und jetzt sitzt du vor mir und du bist jetzt beides. Und jetzt erzähle ich dir mal, was eine Hebamme einer Kundin von mir gesagt hat zum Thema Abnabeln. Und zwar hat sie ihr gesagt, das könnte man nicht machen. Also man könnte nicht ausposieren lassen. Man müsste sofort nach der Geburt die Klemme ransetzen, weil sonst, Achtung, Lisa, würde das Blut aus dem Baby zurück in die Plazenta laufen. Und das wäre ja gefährlich. Ist das unglaublich?
Ja, das ist leider unglaublich. Ja, ich weiß, ich höre tatsächlich häufig solche Dinge. Ich habe auch tatsächlich wirklich schon auch von medizinischem Fachpersonal gesagt bekommen und gehört, dass das Baby dann ja viel zu viel Blut hätte.
Okay.
Wenn es zurückläuft. Also das finde ich ja noch viel seltsamer, die Theorie. Ich meine, wenn man wirklich einfach mal wirklich, lassen wir mal die ganzen Fakten mal ganz kurz beiseite, aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt wirklich, wirklich keine einzige evidenzbasierte Studie, und ich habe auch Medizinpädagogik studiert, es gibt einfach keine einzige evidenzbasierte Studie, dass ein verfrühtes Abnabeln in irgendeiner Form für irgendwen zum Vorteil wäre, außer für das ganze Personal, was dann schneller fertig ist. Gibt es einfach nicht, weder für die Mutter. Es waren viele medizinische Vermutungen, die kann ich auch noch nennen. Die meiste oder die am längsten sich gehalten hat, war einfach die, dass dann Bakterien aufsteigen können zur Mutter. Also das war so die, die sich am längsten gehalten hat, aber auch die ist nie evidenzbasiert belegt worden. Genau, und so gibt es einfach nichts. Also es gibt es einfach nicht. Es ist irgendwann eingeführt worden, weil es bestimmt auch einfach bequemer ist, weil bestimmt vielleicht auch jemand gedacht hat, es hat wirklich einen Vorteil. Also das will ich auch niemandem unterstellen. Es ist aber einfach nie wirklich belegt worden. Aber weil es natürlich, warum auch immer, für Gründe hat, Zeit, Geld, Management, vielleicht auch wirklich Notfall, das ist ja sowieso dann nochmal was anderes, weil es einfach bequemer ist, es dann dabei zu belassen. Also das ist einfach im Moment.
Aber umgekehrt, Lisa, gibt es doch im Prinzip jetzt schon Studien darüber, die über die Vorteile.
Ja, gibt's.
Und das ist ja auch ganz interessant. Ja, also
es hält sich, Dinge, die schon immer so gemacht wurden, halten sich einfach sehr, sehr lange, und schon immer ist natürlich immer so ein bisschen, seit wann denn schon immer? Weil es wurde ja auch sehr, sehr viele Jahrhunderte und Jahrzehnte anders gemacht, aber ja, also ja. Und die Ursprungsfrage von dir war.
Ich weiß jetzt nicht mehr, was die Ursprungsfrage war. Alles wichtig, was wir gesagt haben. Genau, erstmal fand ich es auch schön, dass du gesagt hast, dass es nochmal verschiedene Begriffe hat. Ne? Mutterkuchen klingt wunderschön. Plazenta klingt, finde ich, auch wunderschön. Nachgeburt, finde ich, klingt nicht so schön. Ne? Aber genau, unser Thema ist ja das Wunder, ja, das Wunder Mutterkuchen, was du darüber wissen solltest. Und ich glaube, du hast jetzt schon verstanden als Zuhörerin, dass es wichtig ist, ausposieren zu lassen, dass es wichtig ist, dass sie von alleine sich ablösen darf, dass sie von alleine kommen kann, dass dann nicht interveniert wird. Das hat einfach, ja, viele, viele, viele Nachteile, auch für die Gesundheit der Mutter, über die auch nicht aufgeklärt wird, wie ich finde. Aber Lisa, lass uns doch nochmal darauf kommen, welche Möglichkeit man hat, was man dann eigentlich mit der Plazenta machen kann, wenn die geboren wurde.
Also es gibt tatsächlich sehr, sehr viele, wenn man da mal ein bisschen sucht und schaut, Rituale, Möglichkeiten, Überzeugungen, Gedanken, Gefühle und Wissen zur Plazenta, wenn man da wirklich in verschiedenen Kulturen guckt. Das ist sehr spannend. Sie wird eigentlich nirgendwo so stiefmütterlich behandelt wie hier bei uns, das muss ich wirklich sagen. Also sie landet ja häufig im Müll. Es ist aber auch einfach so, dass es in den USA, aber auch hier häufig gesagt wird, es ist aber einfach de facto nicht so. Die Plazenta hat einen unfassbaren Wert für Medizin, für Forschung und für Biologie und Wissenschaft. Also das ist einfach so, weil die Zusammensetzung der Plazenta und so wie die Inhaltsstoffe und also da ist ja ein Potpourri drinne an wichtigen Dingen. Ich meine, wie du schon selber gesagt hast, das ist ein Organ, was unser weiblicher Körper wachsen lässt, aber das will ich nochmal ganz kurz sagen, tatsächlich aus den Zellen des Vaters. Das finde ich auch ganz spannend. Also das Genom des Vaters, was in der Plazenta mehr zu finden ist. Natürlich ist alles ja 50-50 von den Genen, aber es wurden wirklich die Genome des Vaters werden für die Plazenta, für den Bau genommen. Und unser Körper baut es, was ich auch sehr spannend finde. Und da ist ja ganz viel drin. Also wenn wir nur die Hormone angucken, Progesteron, Östrogen, Plazenta, Laktogen, Prolaktin, Oxytocin, Relaxin, da ist ja ganz, 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 ganz viel drin. Wirklich ganz, ganz viele Hormone. Es sind ganz viele Vitamine drin. A, die B-Vitamine, die verschiedenen C, D, Folsäure, Mineralien sind ganz, ganz viele drin. Auch unser körpereigenes, also auch Spurenelement, unser körpereigenes Ferritin. Dieses Ferritin ist auch unersetzlich und nicht nachbaubar, egal welche Eisentablette du da nimmst. Also auch das bei Blutverlust wirklich ganz, ganz toll. Kupfer, Zink, Selen. Also einfach ganz, ganz viele Fettsäuren, Aminosäuren, Nukleinsäuren, also wirklich ganz, ganz viel und Stammzellen. Und die Stammzellen sind natürlich ausgesprochen wichtig. Und alles das ist so nicht nachbaubar. Das ist einfach Fakt. Und es ist in Gesichtscremes drinne, verjüngenden Gesichtscremen, gegen Falten und alles Mögliche, wenn man da hinten mal drauf liest. Ist ganz oft
Patienten. Aber Lisa, Das heißt, also ich weiß, was du sagen willst, aber ich glaube, wenn man das jetzt zum ersten Mal hört, dann hat man da so ein bisschen drüber gehört, weil du hast es so ein bisschen leiser da gesagt. Also es, das, was du uns eigentlich jetzt sagen möchtest, ist, dass das eben nicht im Müll landet, sondern dass es weiterverarbeitet wird zu sogenannten, was du gerade gesagt hast, Anti-Aging-Cremes und whatever. Das heißt, und sei dir bewusst, wenn du oder für die Forschung, wenn du eben deine Plazenta freigibst und sagst, will ich nicht haben, brauche ich nicht, dass da eben sowas mitgemacht werden könnte. Ja, das müssen wir mal kurz nochmal Klartext reden, weil wenn man es nicht weiß, Lisa, wenn man es noch nie gehört hat, hat man dich gerade nicht verstanden. Ja.
Also sie hat einfach einen ganz, ganz großen Wert, weil wirklich diese Inhaltsstoffe nicht nachbaubar sind und sie ganz, ganz wichtig ist für ganz viele Immunforschungen zum Beispiel. Auch wie gesagt, diese Stammzellen sind ausgesprochen wichtig. Und das ist ja einfach etwas, was wir uns selber wirklich zunutze machen können, wir Frauen. Also das heißt, man kann, also die Plazenta dient uns während der Schwangerschaft, aber auch wirklich darüber hinaus. Und das kann sich auch wirklich ein Leben lang. Also viele, viele kennen, um wieder zu diesen Ritualen und zu dem, was man daraus machen kann, zurückzukommen. Die meisten kennen, glaube ich, so dieses Ritual, einen Baum drauf pflanzen. Das finde ich selber auch total schön. Ich finde auch so diese Idee und dieses Gefühl schön, dass wir Mutter Erde etwas zurückgeben und dass sie auch dann weiß, wie viele Erdenkinder auf ihr wandeln, finde ich schon sehr schön. Das kennen schon noch einige, das geht übrigens auch, wenn man die Plazenta, ich sage immer gerne, verzaubern lässt, ist korrekt, um es besser zu verstehen, einfach wenn man sie verarbeiten lässt, also das kann man selber machen, selber lernen, man kann es auch in Auftrag geben, zum Beispiel bei mir. Auch da, noch kurz am Rande erwähnt, gibt es in Kürze, entsteht gerade ein gemeinnütziger Verein zum Plazenta-Wissen und zur Plazenta-Forschung. Und wo ich dann die Präsidentin bin dieses Vereins und da ja, wird dann auch dazu sehr viel geforscht werden, da wird es noch viel mehr dazu geben. Und dieses Verzaubern der Plazenta, das ist etwas, wo man wirklich ein Leben lang etwas davon haben kann. Wir können Uressenzen daraus machen aus der Plazenta und auch aus der Nabelschnur. Wir können zum Beispiel Wundpflaster aus der amniotischen Schicht der Fruchtblase machen. Wir können natürlich auch schöne Kunstwerke daraus machen, also ein Plazentaabdruck oder aus der Fruchtblase diese Amnionmonde, die man dann in, zum Beispiel sich aufhängen kann. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten und das Schöne ist, dass es tatsächlich alles geht, weil man kann zum Beispiel auch die Kindseite dann auch trocknen und die trotzdem begraben. Man kann natürlich trotzdem sie frisch zu sich nehmen. Das ist auch sinnvoll, weil tatsächlich durch dieses Einfrieren, also das ist auch noch so mein Tipp tatsächlich an alle. Also du hast ganz am Anfang gesagt, dein Tipp wäre, die nochmal kurz anzugucken und wenigstens Danke zu sagen. Das finde ich ganz, ganz toll. Das empfinde ich auch so. Mein Tipp noch dazu wäre, nimm sie mit, leg sie von mir jetzt auch erstmal in den Kühlschrank und friere sie dann ein. Dazu reicht auch wirklich einfach eine Eisbox, dass du die nimmst, also so eine, was ich sag mal, Langnese-Eisbox, ein Liter Eisbox und da passt das immer sehr gut rein. So Plazenta sind ungefähr 500 Gramm, passt das gut rein. Die verschließen auch meist ganz gut und dann tu sie einfach erstmal in den Gefrierschrank. Und dann kann man in Ruhe auch erstmal überlegen, will ich was, was will ich und kann das dann auch besprechen. Also das wäre noch so mein Tipp obendrauf zum Bedanken und zum Wahrnehmen der Plazenta. Nimm sie mit, frier sie ein. Und dann kann man überlegen, möchtest du gerne etwas daraus gezaubert haben? Also möchtest du zum Beispiel die Plazenta-Essenz oder die Nabelschnur-Essenz haben? Denn das ist das, was wirklich ein Leben lang hält. Also das ist eine Uressenz, die wirklich von der Menge her und wie du sie anwendest, ein Leben lang halten kann, auch für die Kinder.
Sprichst du jetzt von Globuli oder was anderes?
Nein. Das sind Essenzen, sind Flüssigkeiten. Man kann auch Globuli natürlich herstellen. Das ist das, was die meisten noch kennen. Mhm. Auch da habe ich zum Beispiel Kontakte. Genau, wenn man das machen möchte, das geht auch. Die Essenz ist mehr. Die Essenz hat einfach wirklich mehr Substanz.
Also okay, Lisa, wo warst du vor 3,5 Jahren, als ich das gebraucht hätte bei meinem letzten Kind? Weil Globuli hatte ich kein gutes Gefühl, war kein gutes Bauchgefühl. Ich dachte mir, ja, weil die helfen ja irgendwie gegen alles und es hat sich für mich nicht stimmig angefühlt. Ich habe die konsumiert, also ich habe die frisch, die ersten 7 Tage nach der Geburt, jeden Tag Plazenta-Smoothie zu mir genommen, wo ich auch ziemlich viel Gegenwind bekommen habe. Also mein Freund gesagt, der schmeißt den Thermomix jetzt weg. Ja, ich sage, so ein Quatsch, den kann man jeden Tag sauber machen. Man hat es auch nicht geschmeckt, es war wirklich super lecker. Und hat mir auch wirklich gut getan im Wochenbett, aber so Essenzen daraus, die hätte ich ja gern gehabt.
Natürlich. Ja, vor allem die Nabelschnur-Essenz ist richtig krass. Also meine kleine Tochter ist jetzt ja, 25 Monate alt und die war wirklich noch nie krank. Also wirklich. Also man muss dann einfach natürlich gucken, wie man die Essenz dann verabreicht. Da gibt es aber natürlich auch immer Anleitungen dann dazu. Und immer, wenn sie irgendwie einen Anflug hat von Husten, Schnupfen, was auch immer, von irgendwelchen Infekten, dann bekommt sie gleich, wir nennen es immer ihr Zauberwasser. Und sie ist einfach, es ist immer nach 2 Tagen alles wieder verschwunden. Also das ist richtig, richtig toll. Und ja, man kann auch daraus dann zum Beispiel Plazentaöl machen, Plazentabalsam. Das ist zum Beispiel unglaublich unfassbar toll bei wunden Babypo oder bei irgendwelchen Hautsachen, auch für die Frau. Die Wundpflaster zum Beispiel gehen auch für den Papa. Das ist bei Verbrennungen, bei schlimmen Schnittwunden, weil du hast ja ein Pflaster aus Stammzellen. Also
Wahnsinn.
richtig, richtig spannend, was es da einfach alles gibt, wenn man einfach bereit ist, sich darauf einzulassen. Und ja, ich kenne natürlich viele dieser Vorurteile und dass das irgendwie eklig ist. Ich kann es auch, wenn man sich damit so gar nicht befasst hat, auch so ein bisschen verstehen. Aber ganz ehrlich, jeder, der irgendwie schon mal einen Fisch filetiert hat oder Carpaccio hergestellt hat, also ganz ehrlich, letztendlich ist es nichts anderes irgendwie. Und es ist immerhin euer eigenes. Und da wisst ihr zumindest zu 100%, was das gegessen hat, sag ich mal, in Anführungsstrichen, ne? Also was ihm zugeführt wurde. Das ist zum Beispiel auch ein ganz häufiges Vorurteil. Es ist doch ein Filterorgan und da sind die ganzen Gifte drin. Das stimmt nicht ganz. Es wird nicht genauso geführt wie ein Filterorgan. Es ist ein Organ mit filterähnlichen Funktionen. Die ist natürlich erfüllt. Aber da will ich zum einen erstmal sagen, die Konsistenz, also nein, die Konzentration von egal was, auch von Schwermetallen, das wird auch für mich auch dann gesagt, weil es gibt eine einzige Studie, wo das irgendwie mal festgestellt wurde. Natürlich sind da Schwermetalle drin zu finden, weil die sind in unserem ganzen Körper und in allen Organen zu finden. Und dann ist mir auch da meine Überlegung, okay, wenn wir uns bei allem, was wir essen, so viele Gedanken machen würden und da wissen wir nicht, was das Tier dann, wenn wir es beim Tier bleiben, beim Fleisch, dann noch alles gegessen hat. Also bei meiner Plazenta weiß ich es ja wenigstens. Und wie gesagt, die Konzentration ist ja niemals höher als in dem ganzen Rest von meinem Körper. Also völlig unsinnig einfach. Und vor allen Dingen ist sie geringer bei dem, was gemessen wurde, als der Grenzwert, der zum Beispiel bei Babyreiswaffeln erlaubt ist. Also nur das auch nochmal kurz sagen. Nur um das mal zu entkräften. Und ich kann das aber trotzdem natürlich verstehen, weil es ist erstmal irgendwie eine Überwindung. Aber wie gesagt, es ist doch das eigene. Also ich meine, wenn man irgendwie Wurst isst, finde ich
Ja,
es sehr.
es ist wahrscheinlich anerzogen. Also es ist einfach so
Ja.
gesellschaftlich geprägt und anerzogen und das ist eklig und das braucht man nicht und das ist Müll und so. Und weißt du, wie du schon sagtest, es gibt da einfach keine Kultur bei uns und auch kein kulturelles Verständnis
Nicht
dafür. Und es ist
mehr.
nichts, was weiter, also nicht mehr, genau, nichts, was weitergegeben wurde von Generationen. Und ich erinnere mich genau hier, ich nehme jetzt hier die Podcast-Folge in unserem Wohnzimmer auf, habe ich mit meiner Schwiegermutter gesessen und das Plazenta-Webinar geguckt, damals von Antonia. Und ich weiß noch, wie die Augen meiner Schwiegermutter immer größer wurden, aber ich habe sie so gefeiert dafür, weil ich gesagt habe, wie toll, die hat ja auch ihre Kinder in den 80ern gekriegt, dass du hier mit mir sitzt und dass du dich dafür interessierst und sie so, oh mein Gott, ja, hätte ich das bloß alles früher gewusst, ja, das Wissen gab es da einfach nicht oder keinen Zugang dazu in den 80ern, aber ja, ich finde das großartig, dass du diese Arbeit machst, dass du einen Verein gegründet hast und dass du mir bitte alle deine Kontaktdaten schickst, damit wir diese unter dieser Podcast-Folge verlinken können, dass einfach ganz viele Frauen Uressenzen herstellen können, lassen können und nicht wie ich, die jetzt denkt, so nach 3,5 Jahren und ich habe schon viel gewusst, na toll, super, hätte ich auch gern gehabt, ja.
Ja, das habe ich natürlich leider häufig, dass ich das dann höre, auch gerade natürlich von den älteren Generationen, die dann bereit sind, da hinzugucken. Feiere ich auch total, finde ich auch ganz, ganz toll. Und ich kann es auch verstehen, es würde mich genauso berühren. Und bei mir war es auch eher Zufall, dass ich da auch wirklich hingekommen bin, weil mich tatsächlich die Leute, die mich gut kennen, gefragt haben: Hey Lisa, was machst du denn aus deiner Plazenta? Und ich so: Was kann ich denn aus meiner Plazenta alles machen? So, begraben? Also weißt du, das war auch mein erster Gedanke. Dann habe ich erstmal angefangen, mich damit zu beschäftigen und dachte: Uah, krasser Scheiß, was gibt's da denn alles? Und war dann auch einfach Glück, dass ich da auch einfach verschiedene Leute kennengelernt habe und das dann auch, also ich wusste das auch nicht von Anfang an. Also auch während ich schwanger war schon nicht. Ne? Deswegen, ich verstehe das total und ich verstehe auch dieses Wow, auch dieses
Aber das ist
Enttäuschte.
ja unsere Aufgabe, Lisa. Das ist ja unsere Aufgabe. Deswegen haben wir dich eingeladen. Deswegen
Genau.
werden wir darüber sprechen
Und
und
das ist
werden vielleicht auch
die
noch ein
neue
weiteres Mal.
Generation. Ja.
Genau. Also wir alle gemeinsam werden dafür sorgen, dass dieses Wissen sich verbreitet. Und ja, das ist großartig. Ich danke dir so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu uns zu kommen. Wie gesagt, schick mir all deine Daten. Ich werde das alles hier drunter verlinken, dass die Frauen dich einfach finden, wie du auf Instagram heißt. Du hast wahrscheinlich auch einen Account, oder?
Ja.
Instagram? Ja, genau. Das werden wir alles organisieren. Und ich hoffe, du kriegst dann sehr, sehr viel zu tun in nächster Zeit.
Ja, sehr gerne. Wie gesagt, das darf auch jeder selber machen. Das gibt es auch die Möglichkeit, wenn man das möchte.
Genau, da kann man auch lernen. Ich danke dir von Herzen, Lisa, dass du da warst.
Danke auch.
Danke, dass du dabei bist. Lass uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib uns eine Bewertung, abonniere den Podcast und teile ihn mit anderen, die sich genauso wie du eine freundlichere, gesündere und glücklichere Zukunft wünschen. Zusammen können wir Kindern eine Stimme geben, Liebe und Verständnis fördern und die Welt Schritt für Schritt verändern. Familie für Familie, für einen harmonischeren Alltag. Schön, dass du ein Teil dieser Vision bist.